Herzlich willkommen auch von mir heute Morgen, ja, 2020. Schön, dass ihr alle da seid. Wir haben ja parallel die Jumikor und dann haben wir parallel auch noch die Meer. Schön, dass ihr trotzdem hier heute bei uns seid. Frage an euch, wer von euch hat sich Jahresvorsätze gemacht? Gar nicht so viele. Ja, spannend. Wir haben ja auch einen eher schlechten Ruf, die Jahresvorsätze. Dann meldet man sich im Fitnessstudio an und dann geht man 2 Monate hin und dann hat man 2-Jahres-Vertrag an der Backe. Ne? Aber ich habe persönlich, bei mir war es so, ich habe mich hingesetzt und habe mit Gott so die letzte Zeit, die letzte Wochen, Monate, Jahre reflektiert und gefragt, hey, was möchtest du denn jetzt in nächster Zeit? Was ist denn dein Herz, was ist dein Herz für das nächste Jahr, für die nächsten Wochen und Monate? Und in diesem Sinne finde ich Jahresvorsätze super. Man kann es natürlich auch sonst irgendwann im Jahr machen. Aber sich mal hinzusetzen und sagen, Herr, wo geht's, wo stehen wir gerade? Oder wo stehst du mit mir? Und dann sich festzumachen, neue Ziele, neue Herausforderungen auch für unser Leben, finde ich klasse. Und genau, ich habe das gemacht. Jetzt nochmal die Frage vom Dirk am Anfang. Wer weiß noch die Jahreslosung? Wer hat sie noch im Kopf? Man kann sie laut sagen. Ich glaube, hilft meinem Unglauben. Super spannende Jahreslosung. Ich hab die Jahreslosung bekommen oder der Günther hat zu mir gesagt, ich predige darüber und habe ich gedacht, wow, super Thema, super spannendes Thema, super herausforderndes Thema. Und dann saß ich in der Vorbereitung und mir ging es genau gleich. Und ich darf mit euch heute über diesen Satz nachdenken oder über diese 2 Sätze. Und bevor wir an den Satz an sich gehen, schauen wir uns den Kontext an. Also die Geschichte, wo der Satz drinsteht, aber auch das, was vor der Geschichte an sich passiert ist. Das ist nämlich spannend. Wir lesen diesen Vers, ich glaube, hilf meinen Unglauben, in Markus 9, 14 bis 29. Und vor der Geschichte ist die Geschichte der Verklärung. Ist in allen 3 Evangelien, Matthäus, Lukas und Markus, ist es genau der gleiche Kontext, sowohl davor als auch danach. Das ist die Verklärung Jesu, wo Jesus mit Petrus, Jakobus und Johannes auf einen hohen Berg geht und dort wird Jesus umverwandelt. Er bekommt unheimlich weiße, glänzende Kleider an und Mose und Elia erscheinen. Und der hohe Berg wird eingehüllt in eine Wolke und man hört die Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn hört. Da erinnert man sich an die Taufe. Also ein Ort, wo unglaubliche Herrlichkeit da ist, wo unglaublicher Glaube da ist, wo Jesus als der Sohn Gottes nochmal bestätigt wird. Eine unglaubliche Szenerie, wenn man sich das vorstellt. Die Jünger wissen gar nicht ganz genau, was sie machen sollen. Sie fragen, ja, sollen wir hier 3 Hütten hinstellen? Und nach diesem Ereignis geht es wieder auf Null und die 3 Jünger stehen alleine mit Jesu da. Also das ist der Vorspann für unsere Geschichte. Eine Geschichte, wo die Herrlichkeit Jesu durchscheint. Wo Gott sich zu diesem Jesus stellt. Wo er die Gottessohnschaft bestätigt. Das ist das Vorspiel. Und dann geht es direkt in unsere Geschichte rein, die wir lesen. Denn es heißt, und als sie zu den übrigen Jüngern kamen, sahen sie eine Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Das ist Markus 9, 14. Also die 4, Jesus und die 3 Jünger, gehen direkt vom Berg der Verklärung hinab. Da ist noch eine Diskussion über die Frage, was denn Elia mit der ganzen Sache zu tun hat. Und direkt dann in diese Geschichte rein. Und wo sind sie? Die restlichen Jünger stehen in einer Volksmenge. Die Menge steht um sie rum. Schriftgelehrte stehen um sie rum. Und sie streiten, sie fetzen sich. Und da kommt dann, stellt Jesus die Frage und fragt, warum streitet ihr? Warum streitet ihr? Er fragt sie alle und da kommt eine Stimme aus der Menge und die sagt, Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der einen stummen Geist hat. Und wo er ihn auch ergreift, zerrt er ihn zu Boden und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich sagte deinen Jüngern, dass sie ihn austreiben möchten und sie konnten es nicht. Also Jesus steht in dieser Menschenmenge, fragt und das ist die Antwort, die er bekommt. Ein Mann sagt, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Eigentlich zu dir, du warst nicht da, ich habe ihn dann zu den Jüngern gebracht und die Jünger konnten nichts tun. Und was ist die Antwort Jesu? Die ist ziemlich steil. Da sagt er: Ungläubiges Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Und dann bringt ihn zu mir. Markus 9,19. Das sind echt steile Worte, Jesu. Das sind echt steile Worte, für mich völlig untypisch und irgendwie harsch, wie Jesus da reagiert. Ungläubiges Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein, bis wann soll ich euch ertragen? Das erinnert so ein Stück weit an die Klagen von den Propheten. Da hört man ähnliche Worte manchmal. Mose hat auch ähnliche Worte über das Volk Israel gewählt. Und dabei lässt sich Glaube an sich definieren als ein schlichtes kindliches Vertrauen. Und Unglaube, eben dieses schlichte kindliche Vertrauen, war nicht vorhanden. Und ich habe mir, als ich diese Geschichte gelesen habe, habe ich mir gedacht, Jesus spricht da ganz klar zu den Jüngern und ausschließlich zu den Jüngern. Dann habe ich nachgeschlagen und die Ausleger gehen davon aus, dass er gar nicht nur zu den Jüngern redet, sondern zu der gesamten Menge. Er sagt, ungläubiges Geschlecht zu den Schriftgelehrten, die zu den Jüngern kommen und sich mit ihnen streiten, weil sie nicht glauben können, dass Jesus der Gottessohn ist. Er sagt, ungläubiges Geschlecht zu der Menschenmenge, die zu Jesus kommen und nach Heilung und nach Wundern suchen, aber eigentlich von Jesus gar nicht so viel wissen wollen. Sieht man auch ein Stück weit an der Heilung, an dem Mann, wo es nachher drum geht. Und aber auch die Jünger, weil die Jünger dem Mann nicht helfen konnten. Also er sagt, dieses ungläubige Geschlecht zu allen drei. Und mich hat es bewegt und ich habe das nicht als harsche Worte empfanden, sondern eher als einen gequälten Aufschrei Jesu. Dieses, wie verstockt sind eure Herzen über den Missstand, der hier vorhanden ist. Dieser gequälte Aufschrei, oh ungläubiges Geschlecht, zu allen drei Positionen. Und dann ist spannend, wie Jesus weitergeht. Was macht er? Er schmeißt die ganze Volksmenge raus und die Schriftgelehrten raus und geht alleine und sagt, Herr, heb mich empor. Macht er nicht, sondern er geht zu dem Mann hin und sagt, lass den Sohn nochmal zu mir kommen. Und als der Sohn Jesus sieht, wird er auf den Boden geworfen und er knirscht wieder mit den Zähnen und schäumt, weil der Dämon sich wehrt, als er Jesus, den Sohn Gottes, sieht. Er wirft sich auf den Boden und wehrt sich. Und Jesus geht nicht direkt auf den Jungen zu, sondern er geht zu dem Vater hin und beginnt mit ihm eine Konversation. Und die möchte ich kurz vorlesen. Also Jesus spricht zu dem Vater und er fragte seinen Vater, wie lange ist es her, dass ihm dieses geschehen ist? Er aber sagte, von Kindheit an. Und oft hat er ihn bald ins Feuer, bald ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Aber wenn du etwas kannst, so habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du etwas kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Ich lese gleich weiter, aber an der Stelle sieht man das so gut. Kontext davor, Berg der Verklärung, Herrlichkeit Gottes, Gottes Glaube in der Präsenz Gottes, wo sie Jesus gesehen haben in ihrer Herrlichkeit, die drei. Und dann auf der anderen Seite jetzt hier, absoluter Unglaube, wo der Mann sagt, wenn du etwas kannst, dann hilf uns. Jesus antwortet, habe ich gerade vorgelesen, wenn du etwas kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Genau das ist die Jahreslosung. Und gerade wenn man sich die gesamte Geschichte anschaut, finde ich die so klasse, weil sie so unglaublich, unglaublich ehrlich ist. Jesus stellt hier die Frage an den Mann, bevor er eingreift, weil er tiefes Interesse an dem Leid des Mannes hat. Bevor er den Dämon austreibt, fragt er als erstes den Mann, hey, wie lange ist es denn schon so? Er interessiert sich an der Familiengeschichte, er interessiert sich an dem Leid des Mannes, er interessiert sich an dem Menschen persönlich. Und dann stellt sich heraus, dass der Mann in seiner Not eigentlich zu Jesus kommt, da bisher niemand ihm helfen hat können. Es heißt ja, von Kindheit an hat er es. Das heißt, der Mann ist schon seit jeher auf der Suche nach Hilfe. Seit jeher ist er auf der Suche nach jemand, der ihm helfen kann. Man liest in der Lukas-Erzählung darüber, dass es sein einziger Sohn war. Der war in Not. Der hat der hat Angst gehabt um seinen Jungen und sucht nach Hilfe und findet sie in Jesus, aber nicht, weil jetzt der große Gottesglaube da war, nicht, weil der große Jesusglaube da war, sondern ein Stück weit, nicht nur ein Stück weit, sondern weil Jesus seine letzte Hilfe war. Er kommt zu Jesus und sagt, hilf mir, wenn du kannst, dann hilf mir, dann hilf mir. Und Jesus antwortet eben mit dem Glauben, denn ist alles möglich, steile Aussage. Und dann kommt dieses, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Jesus heilt dann oder treibt den Dämon noch aus. Aber dieses, ich glaube, hilf meinem Unglauben, das zeigt für mich zwei Dinge. Das erste ist, der Mann hat in seiner Not und in seiner Sackgasse eigentlich keine andere Hoffnung, aber er entscheidet sich in dem zu glauben. Ich glaube dir, Jesus. Auch wenn ich Zweifel habe, auch wenn ich vieles nicht verstehe, in meiner Not und in meiner Verzweiflung, in der Sackgasse, wo ich gerade drin stehe, vertraue ich dir. Ich sage, ich glaube. Und das Zweite ist, dass der Mann so ehrlich ist, er zieht keine Maske auf, sondern er sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Da ist Unglaube, Jesus, da. Eigentlich kann ich dir nicht wirklich vertrauen. Eigentlich, bin ich seit jeher enttäuscht worden. Ich bin von allen enttäuscht worden. Ich bin sogar von deinen Jüngern enttäuscht worden. Da ist so viel Unglaube in meinem Herzen. Hilf, diesen Unglauben zu überwinden. Und man kann dieses auch übersetzen mit, ich will vertrauen, verhelfe mir dazu, meinen Zweifel zu überwinden. Er offenbart sein Unvermögen, eigentlich an Jesus zu glauben. Und ich finde genau dieses so spannend, weil wir uns manchmal selber genau in der gleichen Situation befinden. Wenn wir sagen, ich glaube, Jesus, ich glaube an dich, und eben dieser Verklärungsglaube voller Begeisterung und es geht ab und ich gehe nach vorne. Und manchmal ist es aber auch in unserem Leben so, ich glaube, hilf meinem Unglauben, wo wir dastehen und manchmal diesen Glauben nicht haben, wo wir ringen, manchmal ganz drüben, manchmal ganz drüben, aber oftmals in der dazwischen, wo es an uns zieht, wo wir nach da gezogen werden, wo wir manchmal eine Zerreißprobe haben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und ich find diese Bibelstelle so genial, weil sie so einfach so ehrlich ist. Und ich weiß, jetzt können wir auch darüber, über Glauben an sich predigen. Wenn man da die Matthäusstelle dazu anschaut, da steht ein bisschen verkürzt die gleiche Geschichte in Matthäus. Da fragen die Jünger, warum konnten wir den Dämon nicht austreiben? Und dann sagt Jesus, wegen eurem Unglauben, wenn euer Glaube nur so klein wäre wie ein Senfkorn, dann könnt ihr zu dem Berg sagen, er würde sich emporheben und so weiter. Oder man könnte auch über die Glaubenshelden in Hebräer 10 predigen, mit Abraham und so weiter. Aber ich möchte heute auf diesen Zweifel eingehen, weil ich das Gefühl habe, dass da erstens nicht so viel drüber gepredigt wird oder gesagt wird. Und zum anderen, weil es bei uns auch im Zwischenmenschlichen manchmal ein No-Go ist, mit anderen Christen zu sagen, hey, ich habe da Zweifel, hey, ich komme da gerade nicht weiter, ich habe da Probleme. Ich weiß nicht ganz genau, wie ich das zu verstehen habe. Und deswegen möchte ich heute Morgen die restliche Zeit über Zweifel an sich reden. Ich habe mir zu Beginn überlegt, warum wir denn sowohl als Nicht-Christen als auch als Christen, die wir schon eine Weile im Glauben sind oder neu im Glauben sind, warum wir Zweifel haben. Da sind mir drei Punkte gekommen. Das erste ist Theodizee, das ist das Theologische für die Frage nach dem Leid in dem Leben oder die Frage nach dem Leid auf der Welt. Wir glauben an einen Gott, der allmächtig ist, wir glauben an einen Gott, der allwissend ist und wir glauben an einen liebenvollen Gott. Diese drei Sachen. Und dann die Frage, Herr, warum gibt es dann so viel Leid auf dieser Welt? Quälende Frage manchmal. Mal mehr, mal weniger. Wenn du doch allwissend bist, warum greifst du nicht ein? Wenn du doch allmächtig bist, beziehungsweise möglicherweise bist du allwissend und liebevoll, aber du bist nicht allmächtig, dann kannst du ja nicht eingreifen. Oder du bist allmächtig und allwissend, aber nicht liebevoll, dann weiß ich auch, warum du nicht eingreifst. Aber wir glauben an einen Gott der Bibel, der allwissend, allmächtig und Liebe ist. Johannes 4,16. Und dann die Frage, Gott, dieses Ringen, warum passiert dann so viel Negatives? Warum passiert dann so viel Leid? Und da gibt es verschiedene Erklärungsversuche, gibt es auch Antworten in der Bibel und dennoch ist diese Frage oftmals da, Gott, warum? Und es kann auch persönliches Leid sein, wie bei dem Mann an sich, Herr, mein Kind ist seit jeher besessen, niemand konnte mir helfen, nicht mal deine Jünger konnten mir helfen. Das war Zweifel aufgrund von persönlichem Leid. Zweifel aufgrund von persönlichem Leid. Und das ist bei beidem so, auch bei Christen, vielleicht bei einigen von euch nicht, aber bei mir kommt auch immer wieder die Frage auf, Herr, warum? Aber das ist auch bei gerade Atheisten, gibt's den Spruch Theodizee, also die Frage nach dem Leid ist der Fels des Atheismus. Also quasi darauf, wo sich die Atheisten darauf berufen. Ein zweiter Punkt, andere Weltanschauungen oder Argumente gegen den Glauben, wobei Theodizee auch ein Argument gegen den Glauben ist. Ich habe in meinem Studium Richard Dawkins lesen dürfen. Von wem sagt euch das was? Richard Dawkins? Das ist ein englischer Biologe oder amerikanischer, ich weiß es gar nicht, auf jeden Fall ist er Biologe. Und er hat ein Buch geschrieben, Der Gotteswahn. Hat mehrere Bücher geschrieben, aber das ist quasi so ein dicker Wälzer, 500 Seiten, warum der christliche Glaube oder warum Religion an sich keinen Sinn macht. Also verschiedene Argumente, Maria, Jungfrau, Geburt oder wer hat denn den Schöpfer geschaffen, es muss doch irgendwie einen Anfang geben und so weiter und so fort. Und ich habe das in meinem Studium gelesen und ich bin dann wirklich auch ins Fragen gekommen, weil da gute Argumente dabei waren und er auch ein exzellenter Schriftsteller ist und du fragst dich, wow, was glaube ich da eigentlich? Oder ich habe eben, das war ein Kurs, wo man sich mit anderen Weltanschauungen beschäftigen musste, da habe ich eine Facharbeit über Pierre Vogel gemacht. Das ist ein salafistischer YouTube-Prediger und ich durfte mir Stunde um Stunde das Gedankengut von einem Salafisten anhören, um darüber eine Facharbeit zu schreiben. Und du fragst dich, hey, diese Argumente, sind die jetzt stichhaltig oder sind sie nicht stichhaltig? Also Argumente gegen den Glauben. Und das Letzte ist, was ich hatte, situativer Zweifel. Da ist auch, kann man auch natürlich den Mann dazu zählen, oder auch biblisch Johannes den Täufer. Er war bei der Taufe dabei, Jesu. Er hat ihn sogar getauft und er hat ihn als das Lamm Gottes beschrieben. Und dann sitzt er im Knast und dann schickt er seine Jünger los und fragt, stimmt es tatsächlich? Stimmt es tatsächlich? Er war fest im Glauben, er hat es geglaubt. Und dann schickt er seine Jünger los, weil er im Knast sitzt und fragt, stimmt es denn tatsächlich? Bei mir war es so, ich habe ja davor BWL studiert und dann dazu entschieden, Theologie zu studieren. Und bei mir war dann auch die Frage, hey, wird das klappen, finanziell und so weiter. Und dann liest man die Bergpredigt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und dann kommen die Geschichten mit den Lilien auf den Felden, die so schön sind wie Salomo und die Vögel, die ernährt werden. Und du hörst es und du weißt es, aber letztendlich bist du in dieser Situation und du fragst dich, stimmt es denn wirklich? Zweifel, stimmt es denn wirklich? Kann ich mich da tatsächlich drauf stellen? Also wo ich nicht meinen ganzen Glauben in Frage stelle, sondern wo ich in dieser Situation stehe und frage, stimmt es denn wirklich? Und ich habe mir diese Schritte überlegt und dann die Frage, wie wir Christen mit diesem Zweifel, der tatsächlich auch vorhanden ist, in unserem Herzen mal mehr und mal weniger, wie wir damit umgehen. Und es gibt ja manchmal dieses Denken, gerade was Jesus gesagt hat, ungläubiges Geschlecht, wo wir als Christen manchmal denken, ich muss meinen Zweifel muss ich verbergen, ich muss ihn unter den Teppich kehren. Gott darf diesen Zweifel nicht sehen und meine Mitchristen dürfen meinen Zweifel auch nicht sehen. Steht doch in der Bibel. Und ich glaube, das stimmt absolut nicht. Indem wir das mit Scham irgendwie versuchen zu bedecken, kehren wir es einfach nur unter den Teppich, wo es anfängt zu schimmeln und wo es anfängt zu stinken. Wo wir nicht richtig mit diesen Themen umgehen. Und ich glaube, der erste Schritt, wie wir mit Zweifeln in unserem Leben umgehen können, ist eben dieses, was der Mann gesagt hat. Ich glaube, hilf meinem Unglauben wahrhaftig werden vor unserem Gott. Wir lesen in der Bibel, dass er unsere Herzen durchforstet. Er weiß ganz genau, was in mir drinsteckt. Ich kann sowieso nichts verbergen. Ich kann sowieso nichts unter den Teppich kehren. Er kennt mein Herz und er kennt auch dein Herz, wo ich wahrhaftig werden darf vor meinem Vater, vor meinem Papa und sagen, hey, hier sind meine Zweifel. Und die sind möglicherweise situativ, die sind aber möglicherweise manchmal auch existenziell, wo man sagt, Herr, ich weiß gerade vielleicht auch gar nicht, ob es dich wirklich gibt. Und dennoch zu ihm zu kommen und sagen, Herr, du siehst mein Herz, hilf meinem Unglauben, hilf meinem Unglauben, hilf da meinem Zweifel. Und ich finde es genial, dass die Bibel da so ehrlich ist, weil wir durch die gesamte Bibel sehen wir zwar Glaubenshelden, aber wir sehen auch durch die gesamte Bibel Menschen, die zweifeln. Mose zum Beispiel beim Dornbusch, der hat sich mit Händen und Füßen gewehrt. Oder wir sehen es beim Missionsbefehl. Sehen nach dem Matthäusevangelium sehen die Jünger an dieser Stelle Jesus zum ersten Mal und sie fallen auf die Knie und es steht, manche aber zweifelten. Was hat Jesus gemacht? Thomas raus, war wahrscheinlich dabei, und Petrus und Johannes, ihr drei habt gezweifelt, ihr seid weg. Hat er nicht gemacht, er ist mit ihnen ihren Weg gegangen. Und er hat sie alle rausgesandt, obwohl wohl Zweifel da war. Das beste Beispiel ist Thomas in, wo steht es, Johannes 20, wo Jesus den Jüngern begegnet und ihnen seine Wundmale zeigt und Thomas ist nicht dabei. Und dann kommt später der Thomas zu seinen Jüngern, zu seinen Freunden, zu seinen Mitjüngern und sie erzählen ihm, der Auferstandene ist uns begegnet. Hey, er ist wahrhaftig auferstanden und Thomas sagt, hey, ich kann das nicht glauben. Auch wenn ihr Zehntes zu mir sagt oder wie viel es auch waren, auch wenn ihr das gesehen habt, möglicherweise, ich glaube euch nicht, erst wenn ich meine Hände in die Wundmale legen darf, dann glaube ich. Und was macht Jesus? Thomas aussortiert. Jesus begegnet diesem Thomas eine Woche später und gibt ihm die Möglichkeit, seine Hände in die Wunden zu legen. Und letztendlich ist Thomas, der in Persien missioniert hat und vermutlich bis ganz nach Indien gegangen ist, wo Jesus einen Weg mit diesem Thomas der Zweifler, das hört sich wahrscheinlich nicht die richtige Bezeichnung, wird oft so genannt, aber doch einen Weg mit diesem Thomas geht. Also wo wir wahrhaftig werden dürfen vor unserem Gott, im Vertrauen darauf, dass er uns nicht aussortiert, sondern mit uns einen Weg geht. Den zweiten Schritt habe ich genannt, wahrhaftig werden voreinander. Wo wir als Christen oftmals über verschiedene Themen reden und wenn es ums Glauben geht, dann geht es uns meistens gut im Glauben. Manchmal, ich habe jetzt die letzte Zeit keine stille Zeit gemacht oder was auch immer. Aber wo wir auch voreinander wahrhaftig werden dürfen, da wo du mit Mentor unterwegs bist oder im Hauskreis oder was auch immer wahrhaftig sein darfst, hey, da und da habe ich meine Baustellen. Wie siehst du das? Jetzt eine Bibelstelle, Judas, Bruder von Jakobus und so. Judas 22 steht, und der einen, die zweifeln, erbarmt euch. Was nehmen wir aus der Bibelstelle mit? Wohl war es dort so, dass sie erzählt haben oder sich mitgeteilt haben, dass sie zweifeln, sonst hätte ich das nicht schreiben können. Und das zweite ist der Auftrag, den Judas an der Stelle gibt, erbarmt euch. Dieses ermutigt euch, geht einander, schließt euch in die Arme, betet füreinander, hört einander zu. Und nicht nur dieses, ich habe da einen Zweifel und dann bekomme ich eine Predigt, 30 Minuten, wie die Wahrheit ist letztendlich, sondern auch wirklich ein Zuhören und miteinander ringen und miteinander nachfragen. Gibt es auch, ein bestes Beispiel ist da Jesus in Lukas 22, 32, wo Jesus zu Petrus sagt, ich habe dafür gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Ich habe für dich gebetet, dass dein Zweifel nicht aufhört, dass dein Glaube nicht aufhört. Sonst wäre es schwierig. Wo wir miteinander unterwegs und auch voreinander wahrhaftig werden dürfen. Und das dritte ist, wir wollen uns mit den Gründen des Zweifels befassen. Ich habe dann ein Zitat gefunden, das fand ich klasse. Den Zweifel als Lebensphilosophie zu wählen, ist etwas so, als wählte man die Unbeweglichkeit als Transportmittel. Leslie New Begin. Wo wir manchmal eben unsere Fragen unter den Teppich kehren und sie da liegen lassen. Aber ich glaube, es ist der falsche Weg, sondern dass wir unsere Zweifel attackieren und fragen, dass wir in der Bibel studieren, vielleicht auch weitere Literatur. Gott, was sagst denn du dazu? Dass wir auch andere Menschen, Theologen, was auch immer fragen, wie sieht es denn damit aus, dass wir diese Sachen nicht einfach nur beiseite legen und da liegen lassen, sondern dass wir sie frontal angehen. Und möglicherweise finden wir dann auch Antworten. Auf manche Dinge finden wir auch keine Antwort, wo wir dann dastehen. Aber ich bin davon überzeugt, dass indem wir unseren Zweifeln und in unser Ringen proaktiv angehen, dass auch unser Glauben vertieft, vertieft wird letztendlich, auch wenn es paradox wirkt. Also wir wollen in unserem Zweifel und in dem, wo wir manchmal ganz rechts stehen, nicht bleiben, sondern proaktiv dem entgegengehen. Ich darf jetzt die Band nach vorne holen und ich habe zu guter Letzt noch ein Bild mitgebracht, den Dirk und den Herrn Bornkohnle. Darf ich bitten, die Stühle und das Brett nach oben zu tragen. Ein ganz herzliches Dankeschön an Dirk. Jetzt kann ich keinen Start drauflegen. Ich wurde vorhin oft gefragt, wie gut meine Versicherung ist oder wie gut die Versicherung da in der Gemeinde ist. Mit Sicherheit gut. Also, hoffen wir. Holzbrett, ich steige hier drauf. Und manchmal ist es so, dass wir durch unser Leben gehen und zwar voller Selbstbewusstsein. Wir folgen Jesus nach und es ist alles klar. Wir sind auf dem Berg der Verklärung und wir gehen festen Schrittes entlang. Und manchmal ist es so, dass wir uns vortasten, ne? Und manchmal nicht genau wissen, wie es aussieht, wo wir langsam durch unser Leben gehen und wirklich mit Zweifel und mit Ängsten. Oftmals ist es eine Mischung aus beidem. Und mir hat dieses Bild geholfen, weil es mir verdeutlicht hat, es kommt nicht auf das Maß meines Glaubens an, wie groß mein Glaube ist, ob ich vom einen Stuhl auf den anderen komme. Es kommt nicht auf das Maß meines Glaubens an, ob ich da unten lande, sondern es kommt aufs Brett an, ob das Brett stabil ist. Ob ich so laufe oder ob ich so laufe, es kommt darauf an, ob das Brett stabil ist. Und dieses Brett ist Jesus. Dieses Brett ist Jesus. Er ist es, der mich hält. Es kommt nicht auf das Maß meines Glaubens an, sondern es kommt auf das Brett an. Und dieses Brett ist Jesus. Genau gleich können wir es mit dem Flugzeug sagen. Ich steige in das Flugzeug, die einen haben Flugangst und haben Angst, ob sie auf der anderen Seite landen. Die anderen gehen ganz entspannt da rein und schauen sich einen Film an und schlafen. Letztendlich kommt es nicht an das Maß des Glaubens an in das Flugzeug, sondern es kommt aufs Flugzeug an und das Flugzeug ist Jesus. Jesus trägt dich. Jesus wird dich darüber, wird den Glauben bewahren. Und möglicherweise sitzt der ein oder andere hier, der steht noch hier unten und ihm geht es so wie dem Mann, der gesagt hat, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Dann ist dieses Ich glaube die Entscheidung, auf Jesus zu vertrauen, mich auf dieses Brett hier draufzustellen. Ich glaube, ich stelle mich auf diesen Jesus und zeitgleich zu wissen, ich habe noch Zweifel. Hilf meinem Unglauben. Da möchte ich dich herausfordern, diesen Glaubensschritt zu gehen. Ich habe dann ein Zitat, das fand ich klasse dazu. Tobias Teichen sagt, Glauben ist nicht die Abwesenheit von Zweifel, sondern Glauben ist die Kraft, trotz Zweifel einen Schritt zu gehen. Und wenn du jetzt hier drin sitzt und du denkst, Mensch, ich habe jetzt schon viel von diesem Jesus gehört, aber ich bekomme einfach nicht alle Fragen beantwortet. Mag sein, es mag auch sein, dass du in deinem Glaubensleben später auch nicht alle Fragen beantwortet hast. Dann möchte ich dich ermutigen, diesen Schritt zu gehen und dieses mit dem Mann zu sagen, ich glaube, ich steige auf dieses Brett hoch, aber dann auch dort, wo mein Glauben fehlt, wo noch Zweifel da ist, hilf meinem Unglauben. Wir werden jetzt gleich Abendmahl feiern und ich möchte dich herausfordern, wenn es wirklich dein Gebet ist, dass du das Abendmahl in diesem Denken einnimmst, als wirklich eine Lebensübergabe. Dieses Brot, Jesus, ich danke dir, dass du für meine Sünden gestorben bist, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist und auferstanden bist. Und dieser Wein, Herr, ich danke dir, dass ich in einem neuen Bund mit dir leben darf. Du kannst auch gerne auf mich zukommen, auf einen Ältesten, zwei Ältesten kann ich auch zukommen und mit ihnen dieses Übergabegebet sprechen. Und ich möchte jetzt noch beten und möchte euch bitten, aufzustehen.